Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann im Studio. Herzlich willkommen. In Europa werden in großem Stil Vögel gewildert und verkauft. Was dagegen getan werden soll, erläutert gleich Dr. Tilman Schneider von der Bonner Konvention zur Erhaltung lebender Arten. Die weiteren Themen: Elektroroller, bald auch in deutschen Städten, Solartechnik und künstliche Intelligenz, die europäische Batteriemesse in München, Luftqualität in Kosovo, an manchen Tagen schlimmer als in Delhi. Ein brasilianisches Gericht entzieht dem TÜV Süd die Lizenz für Umweltzertifizierungen, und im Verbrauchertipp geht es um sichere Messenger. Rund 20 Millionen Vögel werden schätzungsweise jedes Jahr gewildert und illegal gehandelt. Und zwar nicht in Asien oder Afrika, sondern mitten in Europa, im Mittelmeerraum. In Rom wurde vorige Woche auf einer internationalen Konferenz beraten, wie sich Vogelkriminalität bekämpfen lässt. Mit dabei war Dr. Tilman Schneider von der Bonner Konvention zur Erhaltung wandernder, wildlebender Arten. Hallo, Herr Schneider.
Ja, hallo. Grüße Sie, Frau Kuhlmann.
Um welche Vogelarten geht es?
Ja, es geht jetzt unter dem Mandat der Konvention, der Bonner Konvention, erstmal um die Arten, die in unseren Artenanhängen gelistet sind. Das sind geschützte Arten unter Anhang 1, die nicht bejagt bzw. aus den natürlichen Systemen entnommen werden dürfen. Unter Anhang 2 dann Arten, die generell in einem schlechten Erhaltungszustand sind und durch Unterabkommen der Konvention geschützt sind. Wir sprechen hier über Anhang 1 Arten, natürlich große Greifvögel, Geier, die Opfer von Vergiftung werden. Unter Anhang 2 dann Arten der Familie aus den Mönchsgrasmücken, Laubsänger, Fliegenschnäpper, jeder kennt, denke ich, das Rotkehlchen, Bienenfresser und andere Arten. Es ist dabei auch zu beachten, dass die Illegalität nicht nur in dem Schutzstatus der Arten besteht, wenn man sie wildert, sondern dass eben auch unselektive Fangmethoden wie Netze und Leimruten verwendet werden, die nach der EU-Vogelschutzrichtlinie verboten sind, und auch Jagdsaisons auf prinzipiell jagbare Arten nicht eingehalten werden zum Teil.
Wenn wir jetzt auf das Fangen gucken, für welche Kundschaft passiert das?
Ja, es gibt Unterschiede im Mittelmeerraum bezüglich der Länder. Im europäischen Raum können Sie sich vorstellen, dass es da nicht unbedingt nötig ist, seine Nahrung aus Zugvögeln zu beziehen. Es ist dann eher eine Delikatesse, die auf dem Schwarzmarkt gehandelt wird. In anderen Ländern, im nordafrikanischen Raum, ist es tatsächlich so, dass Menschen das als Nahrungsquelle, Proteinquelle benutzen. Es ist leider aber auch in vielen Ländern so, dass es dass Sport, wenn man es in dem Sinne bezeichnen will, also auch der Spaß am Töten eine sehr große Rolle spielt, beim Schießen oder Bejagen geschützter oder Wildern, von Jagd kann man eigentlich nicht mehr sprechen, geschützter Arten, und sowie der illegale Handel, gerade mit begehrten Arten, die entweder zur Nahrung als Delikatesse dienen oder zur Präparation.
Vereinbart wurde ja in Rom, eine gemeinsame Strategie gegen den Vogelmord zu entwickeln. Wie sollte die aussehen?
Also es geht darum, nationale Aktionspläne zu entwickeln, wie sie auch in zum Beispiel in Ländern wie Italien jetzt schon bestehen. Zudem auch die Ursachen und Motive besser zu verstehen und die Länder dabei zu unterstützen, effizient auch die nationale Gesetzgebung weiterhin anzupassen und verstärkte polizeiliche Beobachtung und gesetzliche Verfolgung der Vogelwilderei durchzusetzen. Es geht um die Gewährleistung effizienter und effektiver Rechtsprechung gegenüber den festgestellten Verstößen und natürlich auch um Präventionsmaßnahmen. Das heißt, Bildung zukünftiger Generationen, damit diese den illegalen Aktivitäten nicht mehr nachgehen.
Ganz kurz noch zum Schluss: Wie hat sich die Vogelkriminalität entwickelt? Ist sie schlimmer geworden?
Wir haben deutliche Fortschritte zu verzeichnen in einigen Ländern des europäischen Mittelmeerraums. Wie gesagt, Italien hat einen nationalen Aktionsplan entwickelt. Der muss dann auch greifen am Ende. In Ländern wie Spanien haben wir ein deutliches, starkes Engagement auch der Umweltpolizei. Und es geht eben darum, dass auch in vielen Ländern wurden höhere Strafen jetzt in die Gesetzgebung aufgenommen, sodass sich eigentlich der Handel mit diesen Vögeln nicht mehr lohnt, wenn man halt eben eine hohe Strafe bekommt. Das sind abschreckende Maßnahmen. Es gibt aber wirklich noch Brennpunkte im Nahen Osten, wo dann dementsprechend auch teilweise noch ausufernde illegale Vogelwilderei stattfindet.
Es wird eine Strategie gegen Vogelkriminalität entwickelt, und das schilderte uns Dr. Tilman Schneider von der Bonner Konvention zur Erhaltung wandernder, wildlebender Arten. Vielen Dank dafür. Unfallchirurgen, Naturschützer, Verkehrsclubs. In den vergangenen Monaten hat sich nahezu jeder, der sich berufen fühlt, zum Thema Elektroroller geäußert. Heute soll nun der Bundesrat darüber abstimmen, ob sie auf deutschen Straßen fahren dürfen. Dieter Nürnberger fasst die Ausgangslage zusammen und fährt schon mal Probe.
Aller Anfang ist schwierig. Das Mini-Display am Lenker des Elektro-Tretrollers piepst erst einmal und das Drücken auf den grünen Beschleunigungsknopf bringt auch nichts. Nach ein paar Versuchsmomenten wird klar, dass der rote Bremsknopf noch eingerastet ist. Doch dann kann es losgehen. Mit dem linken Fuß kurz Schwung gegeben, den Beschleunigungsknopf drücken und schon surrt ganz leise der Elektromotor und der Tretroller kommt in Fahrt. Noch sind solche Gefährte in Deutschland offiziell nicht zugelassen. Dieses hier gehört dem Start-up Tier und es kann nur probeweise und auch nur auf dem Gelände eines Berliner Innovationscampus gefahren werden. Wobei das Campusgelände mit recht viel Kopfsteinpflaster nicht gerade ideal zum Rollen ist. Fazit dieses Selbstversuchs: Es klappt. Gleichgewicht gehalten, kein Sturz, trotz holprigen Untergrunds und 20 km pro Stunde Höchstgeschwindigkeit sind auf gerader Strecke schnell erreicht. Heute berät der Bundesrat abschließend über die von der Bundesregierung geplante Zulassung von Elektro-Tretrollern oder E-Scootern, wie sie neudeutsch genannt werden. Zur Abstimmung steht die Verordnung für Elektro-Kleinstfahrzeuge. Ein erster Entwurf wurde vom zuständigen Bundesverkehrsministerium bereits im Dezember vorgelegt. Und seitdem wird gestritten über Höchstgeschwindigkeiten und Verkehrssicherheit, über Versicherungsschutz und vor allem darüber, wo die Elektro-Kleinstfahrzeuge künftig rollen dürfen. Auf einen recht unbürokratischen Start hatte beispielsweise Kurt Siegel gehofft, der Präsident des Bundesverbandes E-Mobilität.
Selbst im Baltikum und in Wien sieht man diese Dinge alle nicht ganz so eng wie bei uns und lässt diese Experimentierräume zu. Und dort wird es einfach gemacht. Und wenn dann irgendwas vielleicht nicht so ganz funktioniert, kann man ja immer noch nachjustieren.
Kurt Siegel spricht von Mikromobilität, von einer klimafreundlichen Art der Fortbewegung. Ideal für Großstädte, für die so oft zitierte letzte Meile, beispielsweise zwischen U-Bahnhof und Arbeitsplatz. Doch einige Bundesländer und Experten von Interessenverbänden sehen dies nicht so locker. So hatte der ursprüngliche Entwurf von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, vorgesehen, dass langsamere E-Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 12 Kilometern pro Stunde auf Gehwegen hätten fahren sollen. Ein Unding fand Fuß e.V., der Fachverband für den Fußverkehr in Deutschland. Fußgänger hätten hierzulande ohnehin kaum eine Lobby, sagt Sprecher Roland Stimpel. Er lehnt elektrische Tretroller nicht generell ab, doch bitte nicht auf dem Bürgersteig.
Sie können spontan stehen bleiben, sie können nebeneinander gehen, was und wie sie wollen. Es ist ein wunderbarer Freiraum. Kämen da nun schnellere Fahrzeuge drauf, dann müsste es Regeln geben. Dann dürften Mutter und Kind oder Liebespaare nur noch im Gänsemarsch hintereinander laufen. Man müsste Handzeichen geben und alles Mögliche. Das heißt, es würde ein ganz großes Stück städtische Lebensqualität verloren gehen.
Der Verkehrsausschuss des Bundesrats sprach sich vor 2 Wochen dafür aus, dass alle E-Roller künftig auf Fahrradwegen fahren sollen. Jene mit einer Höchstgeschwindigkeit von 12 km pro Stunde und auch die schnelleren bis 20 km/h. Verkehrsminister Andreas Scheuer gab nach. Vor allem in vielen Großstädten wird es immer enger. Die Bevölkerung wächst, der Verkehr nimmt zu. Zu lange wurde die Infrastruktur zu sehr auf den Autoverkehr ausgerichtet. Nun sei es ein Verteilungskampf, sagt Stefanie Krone, Sprecherin des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs.
Was passieren wird, ist, dass die Menschen, weil sie sich auf den Radwegen nicht sicher fühlen, werden die auf dem Fußweg fahren. Und das wird einfach das Dilemma sein. Das wollen wir auch nicht. Wir wollen, dass der Autoverkehr Platz abgibt, damit die anderen Verkehrsmittel Platz bekommen können.
Heute entscheidet der Bundesrat voraussichtlich, ob Elektroroller auf die Straße dürfen. Mit vielen Altlasten muss das junge Land Kosovo fertig werden. Kaum Industrie, hohe Arbeitslosigkeit und Abwanderung der jungen Leute gehören dazu. Aber auch die hoffnungslos veralteten Braunkohlekraftwerke aus Sowjetproduktion, die einzigen Stromlieferanten. Atemlos in Pristina, Christoph Kersting berichtet.
And it's 50, it's moderate. Is the best quality of air that in Pristina you can have.
Ein guter Tag für Pristina sei das, sagt Vulnet Krasnici. Und damit ein guter Tag vor allem für die Bewohner der Hauptstadt. Krasniqi sitzt auf einer Parkbank in der Fußgängerzone von Pristina. Vögel zwitschern, die Sonne scheint. Für gute Laune bei dem 30-Jährigen sorgt aber vor allem der Blick auf sein Smartphone. Bei 50 liegt demnach der Luftqualitätsindex an diesem Frühlingsmorgen. Mittlere Luftqualität also. Mehr geht nicht, sagt der Journalist und Umweltaktivist.
That is 400 and almost 500, like almost to the limits.
Wenn es ganz übel mit der Luft hier ist, haben wir Werte von 450 bis 500. Höher geht die Skala gar nicht. Das ist jedes Jahr dasselbe. Ab November werden die Luftwerte schlechter, weil die Leute dann anfangen, mit Kohle zu heizen. Dezember und Januar sind dann schlimm. Ab Februar, März sinken die Werte dann wieder.
So after the February and March we start to get better.
Nicht etwa Umweltbehörden oder andere staatliche Stellen messen die Luftqualität, sondern die amerikanische Botschaft hat damit vor einigen Jahren angefangen. Seitdem ist klar, die Luftqualität in der Region Pristina ist an manchen Tagen schlechter als in Peking oder Neu-Delhi. Dann, erzählt Krasniqi, könne man eigentlich gar nicht auf die Straße gehen. Der Smog hänge wie ein bleierner Vorhang über der Stadt. Wäsche, die er zum Trocknen auf dem Balkon aufhänge, hole er abends schwarz wieder rein. Alte Kohleheizungen und Dieselautos sind das eine. Die schlimmsten Luftverschmutzer stehen allerdings am nördlichen Stadtrand von Pristina, in der Kleinstadt Ubilic. Die beiden Kohlekraftwerke Kosovo A und B dort sind völlig veraltet, gebaut in den 1960er und 80er Jahren im damaligen Jugoslawien.
My dad has heart problems.
Rita Brischas Familie wohnt schon seit 30 Jahren in Ubilic. Die junge Frau begleitet an diesem Vormittag ihren Vater zu einer Untersuchung im örtlichen familienmedizinischen Zentrum. Er hat schon seit vielen Jahren Herzprobleme. Kein Einzelfall in ihrer Familie, berichtet Rita Brischa. Auch Atemwegserkrankungen seien in Ubilic weit verbreitet. Das bestätigt auch der Direktor der kleinen Klinik, Haki Yasheri.
Die schlechte Luft hier ist auch verantwortlich für die Häufung an Krebsfällen. Allein im ersten Quartal 2019 haben wir 29 neu registrierte Fälle, die meisten davon Lungenkrebs. Ich gehe davon aus, dass 80% davon eine direkte Folge der Braunkohlekraftwerke sind.
Um zumindest das marode Kraftwerk A abzuschalten, sollte eigentlich schon lange mit dem Bau eines dritten modernen Kraftwerks begonnen werden. Mithilfe der Weltbank, die Kosovo A in einem Bericht als, Zitat, schlimmste punktuelle Quelle von Umweltverschmutzung in Europa bezeichnet. 2018 jedoch hat die Weltbank einen Rückzieher gemacht. Strom aus Braunkohle sei zu teuer. Man setze künftig bei Finanzierungen nur noch auf erneuerbare Energien, heißt es. Vulnet Krasniqi und seine Mitstreiter jedenfalls planen weitere Aktionen gegen die Luftverschmutzung.
Insgesamt fehlt hier ein echter politischer Wille, die Dinge zu ändern. Da muss die EU ihren Druck erhöhen. Das ist das einzige Mittel, das hier Dinge bewegt. Und wir sprechen ja nicht nur über Kosovo. Diese schlechten Luftwerte, die haben wir ja auch in Sarajevo, in Skopje, auf dem gesamten Balkan.
Laut dem Brüsseler Umweltdachverband HEAL erreichen 60% der Emissionen über den Balkan am Ende auch andere EU-Länder.
Die schlechteste Luft in Europa müssen die Menschen in Kosovo atmen und noch ist nicht viel Besserung in Sicht. In Äthiopien schrumpfte die Waldfläche in den vergangenen Jahrzehnten auf offiziell 12%. Forscher reden von nur 5%. Praktisch täglich sterben Arten. Verschiedene ausländische Organisationen versuchen jetzt wenigstens einen Teil der Biodiversität zu retten, Susanne Lettenbauer berichtet.
Das Nationalherbarium in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Auf vergilbten A4-Blättern kleben Pflanzenteile, sorgfältig mit Schreibmaschine beschriftet, teilweise aus den 1980er Jahren. Einige der 150.000 katalogisierten Arten sind bereits ausgestorben. Die überfällige Digitalisierung läuft seit 4 Jahren, initiiert von der Universität Hamburg und Bonn, gemeinsam mit Partnern aus London. Jetzt wird der erste botanische Garten des Landes geplant, erklärt der Biologe Ermias Lulekalmolla. Viele nur in Äthiopien beheimatete Arten seien bisher nicht allgemein bekannt. Äthiopien ist gerade dabei, den allerersten botanischen Garten des Landes zu planen. Dabei helfen uns die Erfahrungen aus Hamburg, wie genau so ein Garten funktioniert, welche Mitarbeiter man benötigt und welche Pflanzen wie gepflanzt werden müssen. Dazu tauschen wir uns aus. Helfen soll dabei das Netzwerk ArboNet, über das sich die Forscher vor allem äthiopienweit, aber auch mit europäischen Forschungsinstitutionen vernetzen. Denn an Austausch mangelt es derzeit. Im August 2018 verabschiedete die neue Regierung unter Äthiopiens Ministerpräsident Abiy ein neues Aufforstungsgesetz. Rund 22 Millionen Hektar sollen bis 2030 renaturiert werden. Die Erfolge halten sich aber in Grenzen, sagt der Hamburger Biogeograf Peter Borchert.
Also wir haben natürlich eine immer weiter wachsende rote Liste von Baumarten auch in Äthiopien, die es auch schon gibt. Und dementsprechend überhaupt eben die Arten zu haben, die selten, rar und vom Aussterben bedroht sind, dafür brauchen wir eigentlich eher botanische Gärten als solche Aufforstungsmaßnahmen, weil die müssen wir erstmal finden. Weil natürlich sind 1000 Baumarten auch über das ganze Land verteilt und dann auch meist nur sehr kleinräumig vertreten.
Finden kann man die bedrohten Arten vor allem in Äthiopiens Kirchenwäldern, rund um Klöster und Kirchen, die als heilig gelten und nie abgeholzt wurden. In den grünen Oasen inmitten von zum Großteil entwaldeten Regionen wachsen die sogenannten Mutterbäume, von denen Samen für die endemischen Setzlinge gewonnen werden. Biogeograf Borchardt initiiert wissenschaftliche Forschungen zur Qualität der Baumsamen, ihre Keimfähigkeit und betreut Baumschulen im ganzen Land. Vor 6 Jahren begannen wir hier auf einer komplett kahlen Ebene mit der Baumschule. Kein einziger Baum stand hier. 17 Anwohnern bieten wir eine Arbeit. Das Land hat die Regierung der orthodoxen Kirche überlassen. Wir züchten hier sowohl einheimische Arten wie auch Obstbäume. Bugale Mihereti leitet eine der Baumschulen in der Region Amhara, rund 300 Kilometer nördlich von Addis Abeba. Er zieht jedes Jahr 100.000 Setzlinge einheimischer Baumarten, bietet Arbeitsplätze und sorgt damit für eine Akzeptanz des Biodiversitätsprogramms in der Bevölkerung. Diese setzt vor allem auf den australischen Eukalyptus, schnell wachsend, aber von viel Wasser abhängig, ein Problem in Zeiten des Klimawandels. Die einheimischen Arten wachsen im Vergleich zum Eukalyptus sehr langsam. Deshalb müssen wir den Bauern die Möglichkeit belassen, schnell wachsende Bäume zu pflanzen, neben den endemischen Arten. Unser Angebot an Sie: Wenn ihr 100 Setzlinge kauft, dann müssen davon 20% heimische Sorten sein.
Of Eucalyptus, you have to take 15 to 20 indigenous seedlings.
Der Äthiopier Tserfu Hailo berät ausländische Entwicklungsorganisationen, die unter dem weltweiten Namen AgriCord arbeiten. Wie wichtig der Erhalt und Wiederaufbau einheimischer Wälder ist, zeigte erst kürzlich ein verheerender Waldbrand im äthiopischen Siemien-Nationalpark, einer UNESCO-Weltnaturerbestätte, bei dem rund 340 Hektar Wald zerstört wurden.
Der Bericht von Susanne Lettenbauer. Fast 4 Monate ist es her, dass in Brasilien der Damm einer Eisenerzmine brach und mehr als 200 Menschen zu Tode kamen. Geprüft hatte ihn kurz zuvor die deutsche Firma TÜV Süd. Künftig darf sie das nicht mehr tun, berichtet Anne Herberg.
TÜV Süd gerät in Brasilien weiter unter Druck. Die deutsche Prüforganisation darf dort vorerst keine Zertifizierungen mehr durchführen, das berichten brasilianische Medien am Donnerstag. Nach dem verheerenden Dammbruch in der Region Brumadinho entzog ein Gericht dem TÜV nun die Lizenz für Umweltzertifizierungen. Dabei geht es um die Erstellung von Analysen und Gutachten zu Staudämmen sowie im Bereich Umweltmanagement. Die Entscheidung des Gerichtes fiel bereits am 9. Mai, wurde jedoch erst am Mittwoch öffentlich gemacht. Zudem wurden umgerechnet rund 13,4 Millionen Euro des brasilianischen Büros des Zertifizierungsunternehmens blockiert. Das Vertrauen in die Professionalität des TÜV sei nicht mehr gegeben, hieß es in der Begründung. TÜV Süd hatte im September die Sicherheit eines Rückhaltebeckens des brasilianischen Eisenerzproduzenten Vale als sicher attestiert. Am 25. Januar brach der Damm. 238 Menschen starben, 32 Personen gelten noch immer als vermisst. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass TÜV von den Sicherheitsmängeln wusste, diese jedoch aus wirtschaftlichen Interessen verschleiert habe. Daraufhin gab der deutsche Prüfer ein Warnschreiben heraus, in dem 38 weitere von TÜV zertifizierte Dämme nachträglich als Risikodämme eingestuft wurden.
Soweit Anne Herberg aus Brasilien.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Beim Versenden von Handynachrichten sammeln viele Anbieter Verbindungsdaten und oft bleibt unklar, was damit genau passiert. Bei welchem Messenger sind meine Daten wirklich sicher? Mehr dazu im Verbrauchertipp von Janne Görlach.
WhatsApp, Facebook, Instagram. Der Facebook-Konzern führt weltweit die digitale Kommunikation an. Doch in Sachen Datensicherheit steht das Unternehmen immer wieder in der Kritik. Wer sich Gedanken um den Schutz seiner Daten macht, sollte sich nach Alternativen umsehen, meint Peter Schüler vom Computermagazin CT.
WhatsApp verschlüsselt seit einigen Jahren alle Inhalte von Ende zu Ende. Das heißt, die eigentlichen Gesprächsinhalte oder Chatinhalte sind sicher.
Das Problem sei jedoch das Sammeln von Metadaten. So würden etwa Informationen darüber erhoben, wer wann mit wem in Verbindung steht.
In dieser Hinsicht ist WhatsApp sehr problematisch, weil es sämtliche Daten aus dem Adressbuch von einem WhatsApp-Anwender an Facebook hochtelefoniert und Facebook macht nach seinem Geschäftsmodell daraus Korrelationen und verwendet diese Daten. Das ist ein Problem, was man mit anderen Apps vermeiden kann.
Auch wenn verschlüsselte Inhalte nicht ausgewertet werden, seien Metadaten wertvoll, sagt Jan Schütteldreier von Digital Courage. Das ist ein Verein, der sich für Informationsfreiheit und Datenschutz einsetzt.
Auch damit lassen sich Rückschlüsse machen auf viele private Sachen. Das kann je nach Kontext ganz schön schwierig sein.
In der Datenschutzrichtlinie von WhatsApp heißt es, die Facebook-Unternehmen würden Informationen unter anderem dafür austauschen, um eigene Dienste und Angebote zu vermarkten. Aber bei welchem Messenger sind meine Daten denn nun sicher? Schülers Empfehlung lautet:
Die beste Sicherheit gewährleisten eigentlich die Dienste Signal oder Signal und Threema. Das sind zwei Dienste, die sowohl eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für alle Inhalte bieten und die auch ausschließen, dass jemand Schindluder mit meinen Verbindungsdaten anstellen kann.
Andere Messenger-Dienste bieten diesen Schutz nicht uneingeschränkt. Auch nicht die weit verbreitete WhatsApp-Alternative Telegram, sagt Schüler.
Bei Telegram muss man sich ziemlich gezielt ins Zeug legen und einen bestimmten eingeschränkten Gesprächsmodus anwählen, um dann für diesen bestimmten Gesprächsmodus eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu bewerkstelligen. Für den Routinefall sind die Inhalte nicht verschlüsselt bei Telegram.
Auch der gute alte SMS-Versand zähle, weil unverschlüsselt, nicht zu den sicheren Kommunikationskanälen. Schütteldreier warnt davor, persönliche Daten bereitwillig den Konzernen zu überlassen. Man habe ja nichts zu verbergen, sei in Sachen Datensicherheit kein gutes Argument.
Ich mache doch nichts Illegales, sollen die Unternehmen ruhig wissen, was ich mache. Ich mache ja nichts Verbotenes und es weiß doch eh jetzt schon jeder alles über mich. Das ist aber eine ganz gefährliche Einstellung. Also wenn man bereitwillig alles preisgibt über sich, dann haben auch die Menschen und Konzerne und auch der Staat natürlich entsprechend viel Macht über einen. Das heißt, wer alles über einen weiß, kann auch mit diesen Informationen alles machen, langfristig.
Die größte Schwierigkeit ist sicherlich, andere von dem Wechsel zu einem sicheren Anbieter zu überzeugen. Um dennoch an den Gesprächen, die über die weiterverbreiteten Dienste stattfinden, teilzuhaben, sei es durchaus eine Möglichkeit, die sicheren Dienste zusätzlich zu verwenden, sagt Schütteldreier. Und die sicheren Messenger erst einmal in kleinen Gruppen auszutesten, zum Beispiel in der Familie. Das Treiben in den sicheren Messengern bleibe so geschützt. Zum Schutz von Daten, auf die man anderen Messengern Zugriff gewährt, taugt dieser Kompromiss allerdings nicht.
Der Verbrauchertipp von Janne Görlach. In Paris wächst der Groll auf die Tretroller. Rund 15.000 E-Scooter stehen dort zum Verleih. Bis zum Jahresende könnten es sogar 40.000 sein. Hauptnutzer sind junge Leute und Touristen. Für Ärger sorgen nun aber achtlos abgestellte oder irgendwo zurückgelassene Roller. Die Stadt hat jetzt einen Verkehrskodex mit den Anbietern unterzeichnet. Die Entscheidung des Bundesrats über die Straßenzulassung von Elektrorollern ist gleich auch ein Thema bei Tobias Armbrüster in den Informationen am Mittag. Und das war Umwelt und Verbraucher. Für Ihr Interesse dankt Susanne Kuhlmann.